Hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Keep Growing Podcast von mir, Emily und
Rieke. Hi auch von mir.
genau, wir wollen heute über das Thema Untergewicht bzw. Folgen von Untergewicht sprechen, weil es wird irgendwie sehr oft immer erzählt, wie ungesund Übergewicht ist und wie gefährlich Übergewicht sein kann. Aber von den Folgen von Untergewicht wird irgendwie sehr selten gesprochen. Und gerade wenn das Untergewicht lange anhält, zum Beispiel bei einer Magersucht oder so, ist es umso gefährlicher. Und deshalb wollen wir das Thema heute mal durchgehen und ein paar Punkte, die uns dazu eingefallen sind, ansprechen und auch welche Erfahrungen wir da vielleicht mitgemacht haben. Und ja, es ist, glaube ich, auch so, dass Magersucht eine der häufigsten Todesursachen bei jungen Frauen ist. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, wie gefährlich so eine Essstörung sein kann. Und deshalb wollen wir da den Ernst der Lage einfach nochmal ein bisschen klarer machen. Und genau.
Genau. Wollen hier natürlich auch ein bisschen über unsere eigene Erfahrung sprechen, damit es einfach ein bisschen greifbarer vielleicht auch wird, weil wenn man sonst irgendwas darüber liest, was untergewichen kann, ist es vielleicht schwierig, das ja sich vorzustellen. Und deshalb, wie gesagt, wollen wir da ein paar Beispiele nennen. Das kann aber natürlich für den einen oder anderen vielleicht auch schwierig sein, zuzuhören. Deswegen hier auch direkt wieder vielleicht an der Stelle eine kleine Trigger-Warning, dass ja, es vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen schwierig sein kann, zuzuhören. Wir glauben aber, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und auch unsere Erfahrungen damit wirklich mitzuteilen, weil wir beide da ja auf jeden Fall mit den Folgen der Magersucht und unseres Untergewichts und auch unseres sehr, sehr niedrigen BMIs zu kämpfen hatten. Aber es ist natürlich trotzdem ja, vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz leicht ist, deswegen das direkt an der Stelle gesagt. Aber wie wir ja irgendwie schon von Anfang an gesagt haben, ist der Sinn und der Zweck dieses Podcasts aufzuklären und ehrlich zu sein. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir da auch unsere Erfahrungen ganz ehrlich mit euch teilen hier.
Ja, auf jeden Fall. Okay, wollen wir direkt reinstarten?
Yes, let's do it.
Gut. Ich habe mir als ersten Punkt aufgeschrieben, so erstmal diese körperlichen Stoffwechselfolgen. Also wenig Energie.
Wollen wir vielleicht vorher einmal starten, um zu erklären, wann ist man denn als untergewichtig? Also vielleicht wirklich
Gute
auf Richtung
Idee.
BMI eingehen. Wann zählt man als untergewichtig? Weil das für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen schwierig ist. Also nicht jeder, der dünn ist, ist untergewichtig. Weil zum Beispiel, wenn man relativ viel Muskelmasse hat, dann kann man auch mit einem gesunden BMI sehr, sehr dünn aussehen. Aber es gibt halt bestimmte, also der BMI, um vielleicht nochmal einen Step vorher anzufangen, der BMI berechnet quasi so ein Verhältnis zwischen Größe und Gewicht und daraus wird dann eine Zahl berechnet. Und man gilt als erwachsene Frau mit einem BMI von 19 als normalgewichtig und alles darunter ist untergewichtig. Meiner Meinung nach kann man diese 19 jetzt vielleicht auch ein bisschen flexibler sehen. Je nachdem, bei welchem Gewicht zum Beispiel die Periode auch wiederkommt, die Hormone sich eingespielt haben, einem besser geht, kann das vielleicht auch bei 18 bei dem einen oder anderen sein. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der ein BMI von 18 hat, direkt untergewichtig ist. Aber sobald man unter BMI von 16, unter 15, 14, 13, 12, 11 kommt, ist man untergewichtig und ab dann wird es auch gefährlich. Und je niedriger der BMI ist, desto gefährlicher wird es. Und das kommt dann auch wieder zum Beispiel das mit der Muskelmasse. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Magersüchtige ist schon gegendert, oder? Ich wollte gerade, genau, die auch viel Sport machen, sich super viel bewegen, dementsprechend natürlich auch noch ein gewisses Maß an Muskeln halten. Und bei den Individuen ist es dann natürlich noch viel schwerwiegender, wenn der BMI zum Beispiel bei 13 ist, weil dann die Fettmasse eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist. Deswegen ist das auch wieder nicht jeder BMI 13 ist gleich aussehend. Das kann auch super variieren, aber trotzdem ist es einfach sehr, sehr gefährlich, damit ihr auch wisst, ab wann quasi Untergewicht überhaupt ist, was der BMI ist. Ich kann verstehen, dass viele Leute irgendwie ein bisschen schwierig auf den BMI schauen, weil gerade wenn man in Richtung höheres Gewicht geht, also ich zum Beispiel bin auch übergewichtig laut BMI. Aber ich denke mal, beim Untergewicht kann man da ja relativ eindeutig sagen, dass ein BMI von unter 18, unter 17 einfach nicht gesund ist und man anfangen sollte zuzunehmen, weil da einfach sehr, sehr viele Folgen mit verbunden sind und auf die Folgen wollen wir jetzt genau eingehen.
Genau, ja, genau. Das Problem, wenn es nach oben hingeht mit dem BMI, ist halt immer, dass dann zum Beispiel die Muskelmasse halt nicht so wirklich berücksichtigt wird. Und dadurch Leute, die halt viel Muskelmasse haben, Muskeln sind schwer, dass sie dann laut BMI übergewichtig sind, aber halt nicht übergewichtig aussehen und auch gesundheitlich keine Übergewichtsfolgen haben, sozusagen. Genau, nee, das hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut erklärt. Also ja, unter 19, 18,5, so um den Dreh, ist die Regel, dass es halt dann Untergewicht ist. Und wenn ihr euch in dem Bereich befindet und darunter, dann ist vielleicht gerade an der Zeit, dass ihr zunehmt.
Ja. Ich weiß tatsächlich jetzt gerade gar nicht, wie das bei Männern ist, ob das auch der gleiche Wert ist. Das ist der Wert, den ich bei Frauen kenne, weil ich tatsächlich in meinem Umfeld und in meiner Vergangenheit auch immer nur mit weiblich gelesenen Personen zu tun hatte, die ja, Magersucht hatten. Deswegen genau, weiß ich nicht genau, wie es bei Männern ist. Das müsste man nochmal nachschauen dann.
Also ich habe auch meistens eigentlich nur dieses 18,5 gefunden. Also selten, dass da geteilt wurde, aber ja, weiß ich auch leider nicht.
Okay, dann starten wir jetzt rein. Jetzt, wo jeder weiß, worüber wir heute sprechen wollen, glaube ich, können wir jetzt wirklich in die Folgen reinstarten. Vielleicht, also die körperlichen Folgen. Es
Na,
gibt
ja.
halt noch super, super viele soziale Folgen, über die können wir auch nochmal sprechen, was Untergewicht dann mit einem auch noch macht, so wie Rückzug und sowas. Wir wollen uns heute auf die körperlichen Folgen konzentrieren.
Genau, das nochmal gut zu sagen. Ja, ich habe ja gerade schon mal angefangen. Also Thema Stoffwechsel. Also weniger Energie bedeutet, der Körper hat einfach nicht genug Energie für die ganzen Stoffwechselvorgänge. Und das kann natürlich dazu führen, dass auch der Puls sinkt und alles Mögliche. Also alles wird im Körper einfach heruntergefahren, weil der sich denkt, okay, wir müssen jetzt die lebenserhaltenden Maßnahmen befeuern und haben jetzt keine Zeit hier für irgendwelche unnötigen Sachen sozusagen. Es ist oft so, dass die Betroffenen extrem frieren. Oft, wenn das lange anhält, bildet sich manchmal auch so ein Flaum auf der Haut. Ich weiß nicht, ob du das hattest, aber bei mir war das so. Ich habe auch im Gesicht, das habe ich zum Teil immer noch, wenn ich friere, dass ich da so diese Flaumhärchen habe, weil der Körper einfach versucht, alles Mögliche zu unternehmen, dass einem warm wird. Ja, dieser extreme Energiemangel kann auch dazu führen, dass man extrem müde ist. Man hat halt keine Energie für nichts mehr, aber auch Schlafstörungen durch Hunger und weil der Körper ja auch, das ist ja evolutionär bedingt auch so, also der Körper denkt sich so, okay, nee, du kannst jetzt nicht schlafen, du musst jetzt aufstehen und sozusagen jagen gehen, was jetzt heute ja nicht mehr der Fall ist. Das heißt, dadurch kann der Schlaf halt auch sehr drunter leiden. Du bist nicht mehr leistungsfähig, du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Ja, willst du da mal von deiner Erfahrung sprechen?
Also das kann ich auf jeden Fall alles so bestätigen. Also bei uns, also mein Puls war immer sehr, sehr, sehr niedrig. Ich habe auch weiter noch einen relativ niedrigen Puls tatsächlich. Aber Puls, ja, aber vor allen Dingen Blutdruck, das meine ich eigentlich. Also bei uns war das auch immer so, dass wir, bevor wir rausgehen durften, wurde immer unser Blutdruck gemessen und unsere Temperatur. Und wenn unsere Temperatur zu niedrig war, durften wir zum Beispiel nicht rausgehen, weil das einfach zu gefährlich war. Oder halt, wenn der Blutdruck zu tief war. Ich weiß jetzt tatsächlich keine genauen Werte mehr, aber ich weiß, dass es tatsächlich sehr, sehr niedrig war. Also lebensgefährlich niedrig eigentlich schon mein Blutdruck, mein Puls auch, also Ruhepuls von, weiß ich nicht, unter 40, weil der Körper einfach gar nicht mehr arbeiten will. Kalt ist dir prinzipiell eigentlich immer oder war mir immer. Es wurde auch nicht warm. Also egal, was man gemacht hat, wie viel man angezogen hat, wie viele Decken man hatte. Ich weiß noch, bei uns in der Klinik haben die Leute, die bei uns in der Essstörung waren, immer oder durften zwei Decken haben auf Nachfrage, weil uns einfach immer so kalt war. Ja, deswegen, und das mit dem Pflaumen habe ich auch auf jeden Fall gehabt. Ich glaube, das ist wirklich einfach, der Körper probiert sich, so gut es geht, zu schützen, aber es geht halt einfach irgendwann nicht mehr. Und da weiß der Körper auch nicht mehr weiter, wie er jetzt alles am Leben halten soll. Deswegen, ja, kann ich so bestätigen und es ist auch sehr, sehr schockierend, wie krass der Körper runterfährt dann tatsächlich.
Ja, voll. Das ist wirklich, also ja, finde ich auch. Also das ist halt auch einfach ein extremes Zeichen dafür, dass man was ändern muss. Also wenn der Körper einem das schon so signalisiert, dann Ist schon echt heftig. Bei den Konzentrationsstörungen wollte ich noch sagen, dass es ja halt nicht nur, also dass du dich generell nicht konzentrieren kannst, sondern dass deine Gedanken halt auch ständig so ums Essen kreisen, also dieser Food-Fokus, den man hat. Also ich erinnere mich an Zeiten, da habe ich halt wirklich den ganzen Tag, habe ich nur über Essen nachgedacht. Dann mich mit Essen beschäftigt, aber halt nichts selber gegessen. Also ich konnte stundenlang im Supermarkt verbringen, theoretisch, oder irgendwelche Rezeptbücher mir angucken. Also es ist wirklich krank. Das ist jetzt schon fast wieder mehr psychisch, aber diese Konzentrationsstörung, das ist halt auch, also darunter leidet man halt auch extrem, gerade wenn man irgendwie in der Schule oder so Leistung bringen muss. Das ist ja auch nicht gut.
Ja, und Schlafstörung fand ich auch tatsächlich ganz extrem. Das hat bei mir auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich eine Nacht mal durchschlafen konnte. Also es war ganz normal für mich, dass ich 2, 3 Mal pro Nacht immer aufgewacht bin, nicht mehr einschlafen konnte. Ja.
Krass. Das ist heftig. Okay. Ja, also Thema Stoffwechsel ist auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Also man muss alles ernst nehmen.
Ja. Das sind auch, glaube
Aber
ich, so die ersten Anzeichen, die man spürt, wenn man weniger isst. Weil ich glaube, zum Beispiel das mit dem Blutdruck kennen auch viele, die normalgewichtig sind, die mal eine Zeit lang zu wenig gegessen haben. Wenn man dann aufsteht, dass einem dann so schwarz vor Augen wird, zum Beispiel. Ich hatte das immer eigentlich so, dass ich mich daran gewöhnt habe. Also, es war der Normalzustand für mich, dass wenn ich aufstehe, dass ich denke, ich bin auch ab und zu umgekippt, weil es einfach, wenn man zu schnell aufsteht und ein Blutdruck so niedrig ist, dann fährt alles runter und die wird schwarz vor Augen. Ich weiß zum Beispiel, im Bali-Urlaub war das einmal, da war es dann ja noch warm und die Sonne hat geschienen und lag dann am Strand und ich bin aufgestanden, ich bin einfach straight umgekippt, weil mein Körper
Alter,
einfach nicht
heftig.
klargekommen ist.
Boah.
Deswegen ist das, glaube ich, was, das können sich vielleicht die meisten vorstellen, die noch nie Erfahrung damit gemacht haben. Weil ich glaube, das Gefühl ist tatsächlich was, das sehr, sehr viele kennen. Es passiert manchmal, wenn, zum Beispiel, wenn man irgendwie Magen-Darm-Infekt hat oder sowas, wenn man dann aufsteht. Und das ist halt Normalzustand. So dass man auch irgendwann gar nicht mehr anfängt, das zu hinterfragen, weil das immer so ist, wenn man aufsteht. Oder dass einem immer kalt ist, man hat immer kalte Extremitäten zum Beispiel. Das kenne ich jetzt, wenn man draußen spazieren geht zum Beispiel. Aber das war immer so. Ich hatte immer kalte Füße, ich hatte immer kalte Hände, weil da einfach keine Energie mehr hingeflossen ist, um das warm zu halten.
Ja, boah, heftig. Ja, also das ist wirklich, also dazu nur nochmal, das ist so was wir erlebt haben. Ich hatte es zum Beispiel jetzt mit dem Umkippen jetzt gar nicht. Also ich bin nicht einmal umgekippt. Und mit dem Schwindel, das war jetzt bei mir nicht so extrem. Aber ich glaube, also da reagieren die Körper auch extrem unterschiedlich sensibel drauf. Also manche sind halt einfach, also ich meine, manche im normalen Leben, sage ich jetzt mal, tendieren auch dazu, öfter mal umzukippen und manche halt gar nicht. Also es ist halt auch super individuell. Aber schon
Ja,
heftig.
bei mir kommt wahrscheinlich dazu, dass ich allgemein einfach einen sehr, sehr niedrigen Blutdruck habe. Also auch
Ja.
jetzt weiterhin.
Ja.
Und wenn das dann natürlich, wenn man eh schon niedrigen Blutdruck hat und dann noch niedriger, dann kommt das ja einfach hoch, so
Ja,
zusammen. Und dann zum Beispiel
genau.
in Bali, wenn dann noch Sonne dazu kommt, dann ja, triggert sich das ja gegenseitig hoch, ja.
Ja, voll. Okay, wollen wir weitermachen mit dem nächsten Punkt?
Yes, genau. Als nächsten Punkt haben wir uns aufgeschrieben, dass Produktion der Sexualhormone aussetzt, was natürlich auch eine sehr selbstverständliche Reaktion des Körpers ist, weil wir haben kaum Energie zu überleben, dann wollen wir nicht schwanger werden, so. Deswegen bleibt die Periode aus. Bei mir war es tatsächlich nicht so, weil ich aber meine Pille genommen habe. Deswegen hatte ich immer eine Fake-Periode. Deswegen kann man das nicht zählen. Weil einfach der Körper gar nicht in der Lage ist, ein Kind zu bekommen, wie gerade schon gesagt. Also der konzentriert sich nur auf sich selber. Es wäre total unnötig, jetzt Energie abzugeben für eine Schwangerschaft. Die wird der Körper auch sowieso gar nicht schaffen. Aber deshalb ist der Körper da auch wieder ganz clever und spart halt Energie ein. Dann Libidoverlust, das ist jetzt nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern so. Das ist ja zum Beispiel auch was, über das sehr, sehr viele Menschen berichten, die eine Wettkampfdiät machen. Fruchtbarkeit kann gefährdet sein. Das ist mir tatsächlich auch erst später aufgefallen, dass das sehr gefährlich sein kann. Und auch Wachstumsstörungen. Vor allen Dingen halt, wenn man untergewichtig ist in Entwicklungsphasen, also wenn man noch wächst, wenn man minderjährig ist. Ich war schon erwachsen, aber bei dir war es ja zum Beispiel auch was anderes. Und das ist zum Teil auch irreversibel. Wenn Betroffene nicht mehr untergewichtig sind, kann die Wachstumsphase aber zum Teil dann trotzdem nicht nachgeholt werden. Genau. Also auch schon sehr, sehr krasse Sachen eigentlich, die da passieren können. Gerade so die Fruchtbarkeit, weil das ja auch was, oder die Wachstumsphase, weil das einfach was ist, das einen sein ganzes Leben lang dann betreffen kann.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also das ist halt wirklich eine extreme Langzeitfolge. Also so, ne, Blutdruck oder so, der kann sich wieder normalisieren. Aber so Wachstums, also wenn halt deine in der pubertären Phase, wenn da halt einfach nicht die Energie da ist, dann sind das halt extrem Langzeitfolgen. Also bei mir war es halt mitten in der Phase, also mit 13, 14. Ja, Oberweite habe ich keine. Kann ich hier so offen ansprechen und da wird auch wahrscheinlich nichts mehr kommen. Und ich bin auch nicht sehr groß, also meine Familie ist auch nicht sehr groß, aber ich kann mir vorstellen, dass ich bestimmt nochmal 3-4 Zentimeter größer geworden wäre, kann ich mir gut vorstellen. Und ja, generell auch so diese Gefahr der Fruchtbarkeit, also ich weiß nicht, es ist ja eigentlich relativ gut nachzuholen, glaube ich, dass Frauen dann ihre Periode noch bekommen. Aber ich glaube, so eine 100%ige Sicherheit gibt es, glaube ich, nicht. Also es kommt halt auch immer darauf an, in welchem Alter du bist, ob du deine Periode schon mal hattest und wie lange halt die Essstörung auch angehalten hat. Und da kommt ja dann auch noch das Problem mit der Knochendichte hinzu, also mit dem Osteoporose-Risiko, weil halt die Sexualhormone ja auch dafür zuständig sind, wenn ich das richtig verstanden habe, halt auch um Knochendichte aufzubauen. Und du baust halt nur bis zu einem bestimmten Alter wirklich Knochendichte auf. Und dann irgendwann baut sie sich halt nur noch ab. Und also da gibt es verschiedene Altersgrenzen. Manche sagen bis 25, manche sagen bis 30. Aber die Zeit ist halt begrenzt. Und wenn halt in der Zeit, wo du eigentlich eine gute Knochendichte aufbauen sollst, 5 Jahre fehlen, wo du keine aufgebaut hast, dann ist halt dann ist die Knochendichte viel zu gering, dann ist das Osteoporose-Risiko höher. Das heißt, wenn du 40, 50 bist, brechen dir einfach super schnell irgendwelche Knochen. Und das ist halt auch super uncool. Also neben den Folgen, dass man vielleicht keine Kinder bekommen könnte oder ja, seine Periode nicht mehr bekommt, ist halt das auch ein super ernstes Thema, finde ich.
Ja, voll. Also ich weiß noch, dass das Thema Fruchtbarkeit auf jeden Fall ein Grund für mich war, warum ich zunehmen wollte. Also das ist natürlich auch super individuell, aber für mich persönlich an der Stelle ist halt einfach, oder war es immer so, dass ich super gerne eine eigene Familie haben möchte. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mit meinem Vater, der ist Hausarzt, darüber auch gesprochen habe und der hat mir das halt dann nochmal so richtig krass vor Augen geführt, dass das natürlich ein Risiko ist und meine Frauenärztin auch, als ich bei ihr war. Und irgendwie war das auch so ein Punkt, der mich dazu gebracht hat, dass ich zunehmen wollte, weil diese Möglichkeit, dass ich so dumm in dem Sinne war, mir diese Möglichkeit zu nehmen, ja, einfach richtig krass für mich war und dass das ein Grund für mich war, dass ich zunehmen wollte, tatsächlich, auch wenn es nicht unbedingt geklappt hat, aber das war einer meiner Gründe, warum, und ich habe bis heute Angst, dass ich mich dauerhaft damit geschädigt habe, also es ist bei mir immer noch so, auch wenn ich die Pille abgesetzt habe vor über einem Jahr, vor 2 Jahren jetzt eigentlich, dass ich meine Periode immer noch nicht regelmäßig bekomme, und ja, ich einfach, also ich weiß, dass meine sexuellen Hormone auch immer noch nicht ganz im Einklang sind. Und ja, das ist einfach eine Sache, da habe ich natürlich Angst vor, dass ich mich da dauerhaft mit geschädigt habe. Aber ich tue ja gerade alles dafür, dass es besser wird so. Aber trotzdem ist es halt was mir persönlich geholfen hat, als ich im Untergewicht war, mich daran zu erinnern, warum oder was ich später haben möchte und was mir meine Magersucht gerade nimmt oder welche Möglichkeit mir meine Magersucht nimmt.
Ja.
Das an der Stelle auch nochmal gesagt. Also ich glaube, so über Osteoporose-Risiko habe ich nicht nachgedacht, aber Fruchtbarkeit ist halt für Frauen was sehr, sehr Greifbares.
Mhm.
Und im Nachhinein, also Libidoverlust, ich war halt ja auch schon 18, 19, als das Ganze war, hatte ja auch mein Freund. Ich glaube, in der Zeit ist mir das nicht so aufgefallen, weil wir auch zu einer Zeit zusammengekommen sind, als ich auf jeden Fall schon untergewichtig war und ich schon erst Problematik hatte. Ich weiß, dass ich immer weniger irgendwie das Bedürfnis danach hatte, je dünner ich wurde. Aber erst jetzt im Nachhinein weiß ich halt, wie wenig Libido ich hatte zu dem Zeitpunkt. Also jetzt, wo halt alles wieder back to normal ist und meinem Körper es gut geht und so merke ich halt, wie krass das ist und wie leid mir das halt auch für meinen Freund getan hat, weil ich glaube, das auch zeitweise für ihn halt super schwierig war, mitzubekommen, dass ich halt einfach gar keine Lust habe und gar nicht will und es halt nur für ihn mache so. Ja, genau, deswegen, das ist was, das mir halt erst im Nachhinein aufgefallen ist, was da die Folgen von waren und was ich aber auch voll verstehen kann, dass mein Körper so reagiert hat, weil ja, einfach viel zusammenkommt. Zusätzlich kommt dann natürlich auch noch der Punkt dazu, dass man sich im Untergewicht einfach, oder dass ich mich im Untergewicht überhaupt nicht schön gefühlt habe. Und dann sind das ja Punkte, die sich dann hochaddieren auf jeden Fall.
Ja. Ja, ist halt echt so. Also in der Körpersituation hat halt der Körper keine Kapazität, noch ein Kind zu bekommen. So, es ist halt
ja, unmöglich. Und ich glaube halt zusätzlich auch noch, nicht nur der Körper hat keine Lust, Kinder zu bekommen oder will das nicht, sondern auch hat gar keine Energie, anders Energie in irgendwas reinzustecken, weil auch Sex verbraucht ja Energie. Das ist ja nicht nur, dass man da nichts macht, sondern das ist ja, also sowas ist körperlich anstrengend für einen Körper, wenn man im Untergewicht ist. Es ist eine Herausforderung, dass man überhaupt dazu bereit ist, sich so viel zu bewegen im Zweifel oder irgendwas zu tun. Deswegen ja, kommt das natürlich auch noch dazu.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube auch, dass das ein Ansporn sein kann für viele Frauen, wieder zuzunehmen, gerade was die Fruchtbarkeit betrifft. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielen am Anfang gar nicht klar ist. Also beziehungsweise ja, keiner sagt jetzt, ich werde jetzt essgestört, aber wenn man halt eine Diät macht, also da reagiert ja auch jeder Körper extrem unterschiedlich und es gibt halt Frauen, bei denen fällt die Periode nach gefühlt 2 Wochen Diät aus und dann gibt es Frauen, die noch mit einem BMI von 15 ihre Periode bekommen. Aber es ist halt trotzdem super, super gefährlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, da haben wir auch jetzt relativ viel, viel zu gesagt. Dann würde ich jetzt mal mit dem nächsten Punkt weitermachen, der auch eigentlich relativ offensichtlich ist, also Nährstoffmangel. Wenn du nichts isst oder nicht genug isst, dann kriegst du auch nicht genug Nährstoffe. Das kann zu allen möglichen Folgen führen, also Haarausfall, brüchige Niere, geschwächtes Immunsystem, du wirst einfach ständig krank. Weil dein Körper halt einfach nicht mehr die Kraft hat, sich zu wehren sozusagen. Manche sprechen auch davon, dass sie eine schlechtere Sehstärke bekommen, also schlechter sehen. Ja. Hast du noch?
Fällt auf jeden Fall. Nee, also das sind, glaube ich, so die wichtigsten Punkte. Das kann ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Also ich sitze hier mit Brille, wollte ich nur sagen. Und vor meiner Magersucht hatte ich oder auch währenddessen noch eigentlich eine perfekte Sehstärke. Und ja, ich habe jetzt kann jetzt relativ schlecht sehen tatsächlich. Also auch wenn ich beim Sport immer ohne Brille bin, erkenne ich meinen Freund teilweise nicht, wenn er weiter weg ist. Und da weiß ich auch, dass es auf jeden Fall damit zu tun hat. Also das hat mir auch meine Augenärztin gesagt, dass das sehr wahrscheinlich in Zusammenhang steht. Haarausfall 100%. Ich weiß noch, dass ich, also auch brüchige Haare, ich habe meine Haare während der Klinik, also als ich das erste Mal genug Zeit hatte, um zum Friseur zu gehen, weil ich lange genug raus durfte, komplett abgeschnitten, weil sie einfach so kaputt waren und so wenig Haare da waren, dass das auch irgendwie so ein neuer Anfang für mich dann war, als ja, als ich sie dann abschneiden durfte und sie gesund wieder nachwachsen. Ich glaube, das ist auch, was das die meisten wahrscheinlich erfahren haben. Wie ist das bei dir gewesen?
Ja, also auch Haarausfall, aber ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht so extrem empfunden, weil meine Haare eh total, total dünn sind und so. Brüchige Nägel auch, aber ich habe mir auch während der Zeit auf die Nägel lackiert. Also da werden die ja auch gereizt, aber trotzdem auch so brüchige Nägel, generell auch trockene Haut. Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, Sehstärke wollte ich nochmal sagen. Also ich hatte schon davor eine Brille, aber meine Augen sind in der Zeit, also generell in den letzten Jahren nochmal, also ich glaube, 2 Dioptrien schlechter geworden oder so. Und das ist schon ein bisschen was. Ich weiß nicht, meine Familie hat aber auch, die haben aber auch alle eine Brille. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich daran liegt, aber vielleicht auch begünstigt wurde dadurch. Genau, das ist auch so ein Punkt.
Ja, man weiß nie, ob das dann wirklich daran liegt oder ob es nur Zufall ist, aber es kann auf jeden Fall einen Teil dazu beigetragen haben oder das halt verschnellert haben, so zum Beispiel, dass du sowieso zu der Sehstärke gekommen wärst, aber aufgrund von äußeren Einflüssen, dass es einfach schneller passiert ist. So.
Ja, mir fällt gerade auch ein, also wir sprechen hier gerade wirklich hauptsächlich von den Folgen eigentlich von Magersucht. Also bei Bulimie würde dann ja auch noch sowas hinzukommen, wie dass die Speiseröhre gereizt ist, dass die Zähne gereizt sind durch Magensäure, durch das Erbrechen. Aber wir fokussieren uns jetzt hier wirklich auf Folgen von Magersucht.
Beziehungsweise Folgen von Untergewicht. Also, weil die ganzen Folgen, wie
Ja.
wir jetzt gerade sagen, kann auch jemand haben, der keine Magersucht hat, sondern zum Beispiel irgendeine andere Krankheit, die dazu führt, dass die oder derjenige einfach sehr, sehr viel Gewicht verloren hat. Das ist jetzt gar nicht in dem Sinne Magersucht spezifisch, sondern Untergewicht spezifisch, weil jeder, der wird irgendwelche Sachen davon empfinden, wenn er in Richtung Untergewicht geht oder
Ja, sehr gut.
Mangelernährung. Also zum Beispiel den Haarausfall. Oder Nährstoffmangel hat man auch, wenn man einfach zu wenig isst, aber noch im Normalgewicht ist.
Ja, das stimmt. Sehr gut. Ja, dann auch generell, ja, also andere Folgen sind zum Beispiel auch, dass du extrem schnell blaue Flecke bekommst. Also also manche bekommen vom Sitzen blaue Flecken. Also es ist wirklich heftig. Du bist extrem, extrem schnell gereizt. Deine Nerven liegen halt wirklich blank sozusagen. Du eigentlich, also man erträgt kaum irgendwie was, was nicht nach deiner, wenn es mal nicht nach deiner Nase geht, ist es immer direkt ein Riesenproblem. Ich war auch extrem, also ich bin generell nah am Wasser gebaut, aber da in der Zeit war es halt nochmal viel extremer. Und wenn man sich jetzt im Nachhinein überlegt, aus welchen Gründen man irgendwie angefangen hat zu weinen oder einen gefühlten Nervenzusammenbruch bekommen hat, denkt man sich jetzt so, das ist halt überhaupt gar kein Problem gewesen. Aber in der Zeit hast du halt einfach keine Kapazitäten für irgendwas.
Ja, nee, 100%. Also man hat einfach man ist nicht, hat kein dickes Fell mehr, man ist super dünnhäutig, reagiert auf alles super, super extrem auch irgendwie. Ob das jetzt was mit Essen zu tun hat, mit seinem Aussehen oder so, weil man einfach ja, überhaupt nicht mehr die Kappe hat, da ruhig und besonnen zu reagieren, weil du lebst ja so im Extremen irgendwie. Dein Körper ist ja auch so in einem extremen Zustand, also das ist Überlebensmodus. Im
Ja.
Endeffekt, also da runterzukommen, ist auch einfach super, super schwierig, weil du die ganze Zeit ja eigentlich dein Körper denkt, ich muss jetzt aber jagen, ich muss Essen beschaffen, so deswegen.
Ja. Ja, oder was mir gerade auch noch eingefallen ist, ich meine, du musstest wahrscheinlich auch öfter dann irgendwie, waren dann wurde Blut abgenommen bei dir und sowas alles. Da hat man auch gemerkt, also der Körper will halt auch kein Blut hergeben, so, ne? Also es ging extrem schwer, einem Blut abzunehmen.
Ja,
Das
100%. Also bei mir ging es
Katastrophe.
tatsächlich ganz gut, weil ich da einfach gute Gene für habe, dass es immer gut geht. Aber ich weiß, dass einer aus meiner Klinik, die konnten ja kein Blut abnehmen an den Arm, weil einfach nichts rausgeflossen ist. Und die mussten dann an die Leiste gehen, um ihr Blut abzunehmen. Ja, das war schon krass. Also bei uns war das tatsächlich so, dass wir, glaube ich, alle 2 Wochen in der Klinik Blutbild gemacht bekommen haben. Und am Anfang auch alle 2 Wochen ein Ultraschall. Ich glaube, das war alle 2 Wochen tatsächlich sogar. Weil ich glaube, eine Sache, die auch noch ganz wichtig ist, ist, der Körper hat Fettpolster um seine Organe rum, um die zu schützen. Und ab einem gewissen BMI gehen auch diese Fettpolster verloren. Und dann wird es einfach sehr, sehr gefährlich. Also vor allen Dingen die Niere ist davon häufig betroffen, dass da die Fettpolster einfach verloren gehen und weg sind. Und deshalb war bei uns das so, dass da immer ein Ultraschall gemacht wurde, um zu prüfen, ob unsere Organe noch so weit funktionieren. Das Herz wird sich angeschaut. Das sind halt jetzt sehr, sehr extreme Folgen, aber das ist keine Seltenheit. Und das sind auch die Gründe, warum Menschen von Untergewicht sterben. Man stirbt nicht an Magersucht, sondern man stirbt an den körperlichen Folgen. Zum Beispiel, dass das Wasser sich im Herz sammelt, man Wassereinlagerungen einfach sehr, sehr extrem bekommt auch. Und halt zum Beispiel, dass die Fettpolster um die Organe schwinden, die Niere angegriffen wird, aufhört zu funktionieren. Ja, weil das einfach, dein ganzer Körper kann nicht mehr arbeiten und je dünner du wirst und je weniger Fett du hast, irgendwo kommt das ja her. Und ich weiß auch zum Beispiel, dass bei mir auf dem Ultraschall eigentlich gar kein Fett mehr oder meine Niere vor allen Dingen war. Das weiß ich jetzt bei mir. Konnte man echt krass sehen. Aber bei anderen war das halt viel, viel extremer. Also deswegen, ich glaube, das sind tatsächlich so die Folgen, woran Leute dann halt sterben, daran, dass die Organe halt versagen. Weil wenn kein Essen da ist und wenn keine Nahrung da ist, dann kann dein Körper nicht funktionieren. Und irgendwoher muss der Körper ja Energie nehmen zum Arbeiten. Und das heißt, alle Fettreserven werden dann aufgebraucht. Und wenn die Fettreserven halt aufgebraucht sind, dann bleibt dem Körper eigentlich gar keine andere Option mehr, als dann halt an die Organe auch irgendwie, also aufzuhören, dass die aufhören zu funktionieren. Deswegen, das sind auf jeden Fall so die Folgen, die ganz, ganz krass sind, aber die auf jeden Fall passieren können, weswegen Magersucht und Untergewicht einfach überhaupt nicht mehr mit irgendwie Spaß anzusehen ist, weil das halt tatsächlich zum Tod führen kann einfach oder zum Herzversagen, weil auch das Herz ist ein Muskel so. Und wenn keine Energie mehr da ist, dann hört es einfach irgendwann auf zu schlagen. Und das passiert bei vielen, die sehr, 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 sehr lange sehr untergewichtig sind. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das auch an der Stelle halt sagen, dass das tatsächlich Menschen davon sterben und auch nicht wenige. Und deshalb, falls du im Untergewicht bist, ist es ganz, ganz wichtig, dass du schnell zunimmst, damit du dich nicht diesen Folgen aussetzt, die tatsächlich dein Leben auch beenden können.
Ja, boah, ey, also ich finde es gerade richtig heftig. Also bei uns wurde es jetzt nicht so krass, also mit Ultraschall und sowas wurde jetzt bei uns nicht gemacht, aber es ist halt schon, also ne, es ist ja nicht umsonst, dass wir eigentlich jeden Tag essen. So, das hat ja einen Sinn. Und damit halt einfach aufzuhören, ist halt absolut gefährlich für den Körper und absolut nicht das Richtige. Ja, nee, stimme ich dir voll zu. Also deshalb machen wir auch die Folge, um halt da wirklich nochmal drauf aufmerksam zu machen, wie gefährlich das wirklich ist. Und auch wenn dein BMI jetzt, weiß ich nicht, bei 17 oder 16 ist und du dir jetzt vielleicht sagst, ist ja jetzt nicht so niedrig, doch, es ist zu niedrig. Also unter 19 ist Untergewicht, aber knapp über 19 ist trotzdem nicht das Allerbeste für die meisten. Also
für die meisten. Es gibt Leute, die sind healthy und happy mit einem BMI von 18 und es gibt andere, die brauchen BMI von 24.
Ja.
Aber es gibt einfach BMI-Ranges, wo es immer ungesund ist, so zu sein. Und wie auch schon beim zum Beispiel Blutdruck angesprochen, jeder Körper reagiert anders. Also es gibt da keinen Punkt im BMI, wo man jetzt sagen kann, wenn du so untergewichtig so lange bist, dann passiert das und das, sondern das ist super individuell, weil jeder Körper auch einfach anders extrem darauf reagiert.
Ja, ich glaube, mein Körper war echt oder ist echt irgendwie ziemlich zäh. Also ich hatte kaum Mangelerscheinungen, was ist, also beim Blutbild und so. Also da hatte ich jetzt nicht so die krassen. Also jedenfalls kann ich mich gerade nicht daran erinnern, dass da irgendwas richtig Krasses war. Aber ja, ich erinnere mich auch an eine, die mit mir in der Klinik war. Der musste auch, die musste dann ins Krankenhaus. Ich weiß nicht mehr ganz, wieso. Auf jeden Fall haben die auch kein Blut bekommen. Die haben dann ihr auch an den Händen Blut abgenommen. Ich glaube, die haben 16 Mal gestochen oder so. Also es ist wirklich, der Körper will wirklich nichts mehr herreben. Und zu dem Punkt, was du gerade noch gesagt hast, dass es halt auch, wenn du in einem sehr niedrigen BMI bist, dass es dann auch wichtig ist, schnell zuzunehmen. Das, finde ich, können wir auch nochmal kurz thematisieren. Also ich finde, auf Instagram wird immer oft so gezeigt, so ja, langsam zunehmen und dann mit Muskeln aufbauen und dies, das. Das ist ja auch alles nicht falsch. Aber wenn du in so einem niedrigen Gewicht bist, dann ist es wichtig, dass du jetzt erstmal schnell zunimmst, weil dein Körper braucht die Energie jetzt. Also und nicht in 4 Monaten dann ein Kilo mehr zu haben, sondern wirklich schnell. Da ist wirklich egal, wie viel Fett das jetzt ist. Du kannst es am Ende, wenn du willst, kannst du es wieder abnehmen. Aber in dem Moment, wo du so akut gefährdet bist, musst du auch wirklich schnell zunehmen. Und dann ist es auch richtig so. Also, ja.
Ja, und dein Körper braucht halt auch einfach Fett. Also wir brauchen Fettpolster zum Überleben, dass uns warm ist. Und deshalb ist es super wichtig, da wirklich schnell zuzunehmen und nicht sich auf irgendeine Rate of Gains zu konzentrieren, sondern, also bei uns war 1 Kilo pro Woche das Ziel, hatte ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Das ist jetzt relativ hoch, aber trotzdem finde ich sinnvoll, dass man so ein hohes Ziel sich steckt, dass die Kalorien auch schnell hochgehen, einfach damit dein Körper das Ganze ausgleichen kann, was die Zeit davor passiert ist. Also jetzt 1 Kilo ist jetzt nicht das, was jeder nehmen sollte, das ist jetzt halt nur eine Zahl, die ich mal in den Raum werfe, die bei uns so war. Und die auf jeden Fall für uns alle gut funktioniert hat, dass wir da relativ schnell rausgekommen sind. Weil wenn ich mir jetzt überlege, so dünn wie ich war, als ich in die Klinik gekommen bin, wenn ich da jetzt irgendwie mit 1 Kilo pro Monat zugenommen hätte, ich wäre über ein Jahr in dieser Klinik gewesen. Also ich hatte so eine Zunahme vor mir, die ich machen musste, bis ich im Normalgewicht war. Ich wäre ja nie mehr aus dieser Klinik rausgekommen, wenn wir da nicht schnell zugenommen hätten. Und mein Körper hätte ja noch so lange mit den Folgen zu kämpfen gehabt. Deswegen auf jeden Fall so schnell es geht erstmal zunehmen und deinem Körper das geben, was er braucht. Und nicht stoppen, wenn es unangenehm wird. Also tatsächlich muss man sich das auch ein bisschen so vorstellen, dass dein Körper will seine Organe schützen. Und die Organe sind im Bauch angesiedelt. Das heißt, wenn man zunimmt, und es war bei sehr, sehr vielen, ich weiß nicht, wie das bei dir so war, bevor die Extremitäten zunehmen und bevor man an den Armen und Beinen kräftiger wird, nimmt man erstmal am Bauch zu. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Und du fühlst dich super unwohl. Aber du musst einfach da durchpushen, weil es gleicht sich irgendwann wieder aus und es verteilt sich normaler. Aber wenn man aus der Perspektive des Körpers denkt, macht das ja auch voll Sinn. Erstmal alles da einlagern, wo man es wirklich braucht. Also ob man jetzt dünne Beine hat, ist dem Körper fürs Funktionieren komplett egal, weil man kann auch ohne Beine funktionieren. Aber ohne die Organe geht es halt nicht. Deswegen wird erstmal alles da eingelagert, um dich zu safen. Und das verteilt sich dann aber wieder. Aber ich glaube, das war für mich super schwierig. Ich weiß auch, dass das für sehr, sehr viele von meinen Mit-Klinik-Girls sehr, sehr schwer war, das zu akzeptieren, weil man erstmal wirklich unwohl aussieht, also sich unwohl fühlt und ja, wie gesagt, da muss man durch, das gehört dazu und was mir dabei immer so ein bisschen geholfen hat, ist, sich wirklich darauf zu konzentrieren, was unfassbar krasses der Körper gerade einfach leistet und was ich selber meinem Körper angetan habe, also irgendwann bin ich in diesen Punkt reingekommen, dass ich einfach so das Gefühl hatte, ich schulde meinem Körper so viel Gutes, weil ich ihn so lange so vernachlässigt habe, dass ich alles akzeptiert habe, was er gemacht hat, weil ich einfach so dankbar war, dass er überhaupt noch klappt. Und dieses Mindset hat mir persönlich halt voll geholfen, einfach irgendwann dankbar zu sein, dass ich überhaupt noch da bin und dankbar zu sein, dass mein Körper das alles mitgemacht hat und trotzdem jetzt noch zunimmt und für mich da ist und mich Sport machen lässt und laufen lässt und gehen lässt. Und genau, aber der braucht halt schnell Energy, deswegen auf jeden Fall so schnell es geht zunehmen, ganz viele Kalorien vielleicht auch essen. Es gibt auch, weiß nicht, ob du das kennst, Emily, viele, die dann sehr, sehr, sehr viele Kalorien essen. Es gibt dafür auch irgend so einen Begriff für die Methode. Ich weiß aber gerade nicht, wie das heißt.
All
aber
in.
Ja, es gibt irgendeinen anderen Begriff noch. Also es ist tatsächlich so eine Therapiemethode, wo dann die Magersüchtigen sehr, sehr schnell auf 3, 5, 4.000 Kalorien hochgehen. Ich weiß aber gerade nicht, wie es heißt. Also da muss dann jeder individuell einfach schauen. Aber ich glaube, die Kalorien schnell zu erhöhen, macht auf jeden Fall Sinn.
Ja, sehr. genau, ich wollte auch gerade nochmal auf den Punkt eingehen. Also ich finde das richtig schön, wie du das gesagt hast, dass du dann halt einfach an dem Punkt warst, wo du gesagt hast, ich will jetzt meinem Körper wirklich wieder was Gutes tun. Und der hat so viel geleistet. Und was ich auch immer hilfreich fand, war der Gedanke, also sich das logisch erklären zu können. Am Körper sind, also am Bauch sind die Organe, da muss halt als erstes Fett hin. Und auch dieses, das ist super unangenehm. Also ich glaube vor allem, weil für viele der Bauch auch so eine Problemzone ist, da geht das Fett meistens, je nachdem Genetik auch wieder super unterschiedlich, aber meistens siedelt sich da das Fett als erstes an und geht es da auch als letztes weg. Aber es hat ja auch einen Sinn. Und sich dann zu sagen, okay, das verteilt sich, die Proportionen werden sich ändern. Du wirst nicht 10 Kilo nur am Bauch zunehmen, sondern das wandert dann in die Beine, in die Arme. Und irgendwann sieht das proportional alles wieder super gut aus. Ja, also ich glaube, das ist halt, ja, und gerade an dem Punkt, wo es unangenehm ist, genau das ist ein Zeichen dafür, dass du jetzt gerade weitermachen musst. Weil wenn du dann aufhörst, dann das reicht nicht, das reicht noch nicht. Also.
Was ich zum Beispiel dann aber auch krass fand, um jetzt mal hier das Positive vom Zunehmen auch vielleicht zu sagen, der Moment, als ich dann angefangen habe, wirklich zu essen und auch viele Kalorien zu essen, wie schnell es dann aber auch besser wurde. Also zum Beispiel, wie schnell der Blutdruck hochgegangen ist, wie schnell mir nicht mehr immer kalt war. Also das, ich finde, das ging verhältnismäßig dann dafür relativ schnell, dass man sich besser gefühlt hat, dass die Hände nicht immer kalt waren, dass man nicht mehr schwindelig wurde. Das finde ich einfach sehr, sehr faszinierend, wie dankbar, also wie gesagt, einfach wie toll der Körper dann auch ist und wie, der ist gar nicht undankbar, der ist dann so, also so gefühlt zumindest bei mir war das so, okay, du nervst mich wieder, dann verhalte ich mich jetzt einfach wieder so, wie ich mich verhalten sollte, relativ schnell. Da bin ich auch dankbar, dass ich weiß, dass es nicht bei jedem so ist. Aber ich glaube, wenn man sich auf den Prozess einlässt, dann merkt man auch relativ schnell, dass es einem besser geht und dass es die ganzen negativen Folgen dann auch weniger werden.
Ja, 100%. Also das habe ich auch jetzt letztes Jahr nochmal gemerkt, wo ich ja auch nochmal ein bisschen zugenommen habe. Das haben wir alles in unseren Storys ja erklärt. Wie schnell ich gemerkt habe, boah, wie geil ist es bitte zuzunehmen. Also wie gut tut mir das bitte gerade und wie viel Energie habe ich auf einmal auch, auch psychisch Kapazitäten, soziale Kapazitäten. Also das geht wirklich dann schnell und deshalb lohnt es sich halt auch zuzunehmen. Also ich glaube, es hilft auch immer, sich so ein bisschen so die Punkte aufzuschreiben. Zum einen, was wir alles erzählt haben, was sind die Folgen, wenn ich so weitermache wie bisher, wenn ich mich weiterhin im Untergewicht befinde oder noch weiter abnehme und was kommt Schönes auf mich zu, wenn ich jetzt zunehme. Also und bei mir war da auch die psychische Komponente ganz groß. Also ich habe wieder Bock, mich mit Leuten zu treffen. Ich habe wieder Lust rauszugehen. Ich habe wieder Lust, Dinge zu machen, die vor 5 Jahren für mich zu viel Energie gekostet haben, die aber eigentlich total menschlich sind. Solche Sachen. Also es ist wirklich, also und wie du auch gesagt hast, der Körper gibt einem das super schnell. Also selbst wenn du jetzt mal irgendwie stressbedingt eine Woche zu wenig gegessen hast und dann wieder ausreichend ist, du merkst es sofort. Also auch im Training. So, das war für mich auch so ein Punkt. Im Gym, du hast halt einfach wieder Energie für deine Übungen und du kannst wirklich produktiv auch Muskeln aufbauen. Sowas kommt dann auch dazu. Aber natürlich, wenn du halt wirklich in einem sehr ungesunden Bereich bist, da könnte man auch nochmal drüber sprechen, ist es dann wirklich sinnvoll, dann Sport zu machen? Also ich kann sagen, ich glaube, bei mir wäre es nicht sinnvoll gewesen. Also ich durfte auch, wir hatten dann quasi wie so einen Vertrag mit meinem Hausarzt, dass ich dann erst ab einem bestimmten Gewicht dann eine bestimmte Anzahl an Sport in der Woche machen durfte, als ich dann auch schon wieder länger zu Hause war. Aber also ich denke auch in einem krankhaften Bereich wäre es für mich auf jeden Fall nicht sinnvoll gewesen, da jetzt noch großartig Sport zu machen. Höchstens halt so Sachen, die meinem Körper irgendwie gut tun, so wie Yoga oder halt irgendwie sowas Entspannendes. Aber ich glaube, Menschen, die eine Essstörung haben, tendieren dann auch dazu, eher in eine Sportsucht zu rutschen oder halt, also das ist halt, dass der Sport nicht der Ausgleich und der Spaß ist, sondern dass es halt dann auch wieder krankhaft wird. Das ist halt auch eine Gefahr. Von daher würde ich da auf jeden Fall muss man da auch sehr vorsichtig sein und da hilft es, finde ich, auch immer Verantwortung abzugeben. Also gerade in der Klinik kann man gut Verantwortung abgeben und wenn man zu Hause ist, das dann irgendwie nochmal mit einer Therapeutin weiterzumachen oder so.
Auf jeden Fall, da können wir aber auf jeden Fall auch mal eine extra Episode zu machen, Sport, Sportsucht, Sportzwang vielleicht auch, ich glaube, dass auch sehr, sehr viele erfahren haben, aber ich persönlich bin auch der Meinung, dass wenn man untergewichtig ist, man sich erstmal aufs Zunehmen konzentrieren sollte, weil
ja, voll, weil das ist ja auch wieder Stress für, ja, und das ist ja auch wieder Stress für den Körper, so, ja. Es ist zwar man kann sich drüber streiten, also wahrscheinlich positiver Stress so, aber je nachdem, wie man an den Sport rangeht. Und alles, was Stress ist, das kann der Körper in der Situation einfach nicht gebrauchen.
Ja, voll. Ja, mega. Also ich glaube, wir haben da echt einen ganz guten Überblick geschaffen. Also ich glaube, nochmal so abschließend zu sagen, ist einfach, es gibt sehr, sehr heftige Folgen, die nicht zu unterschätzen sind und die auch schon auftreten, wenn man einfach eine Zeit lang zu wenig isst und sich Mangel ernährt. Also auch Folgen davon können auftreten, wenn man einfach zu wenig isst und vielleicht noch gar nicht im Untergewicht ist oder so. Deswegen ist es super wichtig, ausreichend zu essen. An der Stelle noch gesagt, falls wir irgendwas gesagt haben, das nicht stimmt, wir sind beide keine Ärzte, auch wenn Emily gerade Medizin studiert. Also apologize, falls da irgendwas gedreht wurde, was nicht stimmt. Wir haben beide nur aus unseren Erfahrungen gesprochen und in 5 Jahren können wir uns dann nochmal zusammensetzen oder in 6 Jahren, wenn Emily dann Ärztin ist und dann können wir das Ganze nochmal Revue passieren lassen, ob das
und du Therapeutin
oder nicht. Aber ich glaube, was uns einfach wichtig war zu sagen, ist, dass es sehr, sehr krasse Folgen gibt, dass wir die auch erfahren haben, dass das nicht einfach nur irgendwie passiert das vielleicht, sondern nein, es passiert wirklich und wir haben wirklich darunter gelitten Und zum Teil leiden wir vielleicht immer noch darunter. Also das ist nicht nur in der Sekunde und sobald ich esse, geht es wieder weg, sondern das hat auch Langzeitfolgen. Und dessen muss man sich auch einfach bewusst sein. Und das kann auf jeden Fall, zumindest hat das bei uns beiden funktioniert, auch ein Anreiz sein, gesund zu werden, wenn man sich dessen bewusst ist, was man gerade alles wirklich seinem Körper antut. Und das ist halt über, ich will einfach nur nicht essen und dünn sein, sondern dein Körper leidet halt einfach auch gerade. Und ich glaube, das war auch so die Message, die wir hier transportieren wollten, euch einfach zu zeigen, wie stark die Auswirkungen sind, wie langwierig die Folgen auch sind und wie wichtig es ist, dass ihr euch aus diesem gefährlichen Milieu raus manövriert irgendwie.
Ja, und wie gut es tut, zuzunehmen.
Ja,
also da ist auch so der Punkt, man hat vermutlich Angst davor und es gibt unangenehme Punkte, aber wenn ihr es nie versucht, dann wisst ihr auch nie, wie gut es sein kann, also wie gut es ist. Nicht wie gut es sein kann, sondern wie gut es ist, weil es ist einfach super. Also zunehmen ist einfach geil.
Ja, voll. Ich glaube, das Thema Abnehmen ist einfach so präsent in allen Köpfen. Deswegen wollen wir gerne darüber sprechen, warum es auch sehr, sehr cool sein kann, für bestimmte Leute zuzunehmen. Ja. Da werden auf jeden Fall auch noch ein paar Folgen zu kommen, gerade zum Thema Zunehmen und warum Zunehmen und was bewirkt Zunehmen.
Und auch so schwierige Punkte bei der Zunahme überwinden. So. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir beide schon viele Erfahrungen mitgemacht, aus dem Untergewicht raus, dann bei mir jetzt vom Untergewicht ins Übergewicht laut BMI. und gewisse Zahlen einfach überwunden. Also so schwer, wie ich jetzt bin, hätte ich nie gedacht, dass ich je in meinem Leben mal sein durfte, weil ich halt mein Leben lang auch irgendwelche Regeln hatte, wie schwer ich sein durfte. Aber deswegen.
Deshalb ja auch der Name.
Growing.
Ja, und you're more than a number. Ich glaube, jetzt habe ich es wieder gleichzeitig gesagt. Ich glaube, das haben wir gar nicht so richtig erklärt, aber es ist halt wirklich einfach nur eine fucking Zahl. Also, scheiß drauf. Und wen juckt es, ob da jetzt eine 6, eine 7 oder eine 8 vorne steht? Ist scheißegal.
Solange du gesund bist.
Ja.
Das geht natürlich in beide Extremen. Also.
Ja. Auf jeden Fall.
Wie auch schon am Anfang gesagt, auch übergewichtig sein ist nicht gesund und hat Auswirkungen und genauso halt untergewichtig.
Ja. Okay, ja. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Es gibt bestimmt noch einen Haufen mehr Folgen, die wir jetzt hier nicht aufgelistet haben, aber ich glaube, das waren auf jeden Fall die wichtigsten Punkte. Und wenn ihr das hört und ihr euch da irgendwie drin wiedererkennt, dann können wir euch nur Mut zusprechen. Jetzt den nächsten Schritt zu gehen und euch vielleicht jetzt was zu essen zu machen, zu frühstücken oder Mittag- oder Abendessen oder einen Snack zwischendurch. Traut euch da wirklich rein und wenn es unangenehm ist, dann ist es einfach ein Zeichen, dass sich was verändert und das ist meistens ein gutes Zeichen. Also keep going.
Ja, auf jeden Fall. Yes. Wir glauben da an euch und auch vielen Dank an der Stelle nochmal für all eure tollen Nachrichten bezüglich zum Podcast. Das Ganze läuft ja jetzt schon ein bisschen und wir kriegen so viel Support von allen Seiten und sind da super dankbar, dass das Thema für euch auch als wichtig empfunden wird, dass ihr euch darüber freut und so. Deswegen freuen wir uns sehr auf alles, was kommt, sind sehr, sehr dankbar für euch und für eure Fragen und euren Support an der Stelle. Und genau, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, irgendwas, worüber ihr möchtet, dass wir noch sprechen oder vielleicht auch irgendwelche Gäste, die wir vielleicht mal einladen sollen, dann schreibt uns einfach einem von uns beiden auf Instagram und dann können wir das Ganze auf jeden Fall angehen.
Yes, perfekto. Und wie immer könnt ihr natürlich uns eine Bewertung geben und unseren Podcast weiterempfehlen. Vielleicht habt ihr auch eine Freundin oder so oder einen Freund, dem das gerade so geht, dann könnt ihr den gerne weiterschicken, den Podcast, um dem ein bisschen Motivation zuzusenden. Und wenn der Podcast wächst, dann können wir natürlich auch bessere Interviewgäste mal einladen. Wir haben da schon so ein paar im Hinterkopf, aber die müssen wir natürlich auch auf dem Podcast bekommen. Aber ja, das kriegen wir schon hin, mit eurem Support eh.
Sehr gut. Dann, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin hört. Shoutouts an alle auf jeden Fall, die es soweit geschafft haben. Wir wünschen euch einen super schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das hört und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
Ciao.